Die Geschichte der Könige von Juda wirkt auf den ersten Blick wie eine weit entfernte Chronik alter Herrscher, mit Namen, Daten und Schlachten. Doch hinter diesen Berichten verbirgt sich eine geistliche Linie. Gott sucht sich auf der Erde ein Volk, das auf seinem Boden steht, ihm treu bleibt und ihn sichtbar macht. Die Chronikbücher sind wie ein Nachwort zu dieser Geschichte, das uns zeigt, was es bedeutet, auf dem von Gott gewählten Grund zu stehen, und warum das allein noch nicht genügt, wenn Herz und Lebenswandel nicht dazu passen. Treuer Boden und treues Herz. Die Bücher der Chronik erzählen die Geschichte der Könige von Juda aus einem erstaunlich konzentrierten Blickwinkel. Sie verlieren sich nicht in der Vielfalt der politischen Entwicklungen, sondern halten fest, dass Juda auf dem von Gott bestimmten Boden blieb, in Jerusalem, am Ort seines Namens, unter dem Licht der durch Mose gegebenen grundlegenden Lehre. Äußerlich war vieles korrekt, der Tempel stand, die Priesterschaft diente, die Feste wurden gehalten, der Bundesschluss blieb in Erinnerung. Man könnte sagen, Stand und Bekenntnis waren zum großen Teil richtig. Und dennoch ist der Eindruck beim Lesen nicht der einer durchgängig treuen Geschichte, sondern der eines fortlaufenden inneren Zerfalls. Hinter der Fassade des richtigen Ortes und der richtigen Form tritt eine innere Wirklichkeit hervor, die häufig von Eigeninteresse, Machtstreben, Angst, Kompromiss und religiöser Routine geprägt ist. Der Zustand der Könige von Juda entsprach nicht ihrem Stand auf dem einzigartigen Boden und ihrem grundlegenden Glauben. Bei den meisten dieser Könige war es mit ihrer Absicht, ihrem Ziel, ihrem Verlangen und ihrer Vorliebe nicht in Ordnung. Bis zu einem gewissen Grad ist dies vielleicht auch heute an manchen Orten in der Wiedererlangung der Fall. Einige stehen zwar auf dem richtigen Boden und halten am grundlegenden Glauben fest, doch sie leben im Fleisch, im Selbst und im natürlichen Menschen. Gerade darin liegt die geistliche Schärfe dieser Bücher. Sie zeigen, dass ein richtiger Boden und ein richtiger Glaube das Herz nicht automatisch bewahren. Die Könige von Juda konnten das Erbe Davids rühmen und zugleich in ihren Absichten weit von Gott entfernt sein. Gegen Ende des Alten Testaments wird dieses Doppelspiel erneut entlarvt, wenn der Herr sein Volk so charakterisiert, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Die Quelle blieb mitten unter ihnen, der Tempel stand, die Opferbräuche gingen weiter, doch das Herz suchte andere Reservoirs. So wird die Spannung zwischen Stand und Zustand offensichtbar, man kann an der rechten Lehre festhalten und dennoch innerlich von anderen Quellen leben. An dieser Stelle richtet das Wort Gottes eine leise, aber eindringliche Frage an die Leser aller Zeiten. Hebräer 4,12 beschreibt diese Wirkung so, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und es dringt durch bis zur Trennung von Seele und Geist und von Gelenken und Mark, und ist fähig, die Gedanken und Absichten des Herzens zu beurteilen. Nicht zuerst die äußere Zugehörigkeit wird durchleuchtet, sondern Beweggründe, Vorlieben, versteckte Ziele. Das Wort prüft, ob das, worauf wir uns stellen, auch das ist, wovon wir wirklich leben. Es fragt, ob unsere Einheit mit Gottes Volk Ausdruck der Liebe zu Gott oder nur ein identitätsstiftender Rahmen ist, ob unsere Verteidigung der Wahrheit aus Ehrfurcht vor Gott erwächst oder aus dem Bedürfnis, Recht zu behalten. Diese innere Scheidung kann schmerzhaft sein, aber sie ist heilsam, weil sie das Verborgene ans Licht holt, ohne den Stand in Frage zu stellen, den Gott in seiner Gnade gegeben hat. Damit erhält der Leser der Chronikbücher nicht nur eine historische Belehrung über längst vergangene Könige, sondern einen Spiegel für die Gegenwart. Es ist möglich, mitten in einer geistlich reichen Umgebung zu leben, die echte Segensgeschichte Gottes mit seinem Volk zu kennen, an den zentralen Wahrheiten festzuhalten und doch im Selbst, im Fleisch, im natürlichen Menschen zu handeln. Die Geschichte Judas macht deutlich, dass Gott sich nicht mit einer richtigen Position ohne entsprechendes Herz zufrieden gibt. Er sucht Menschen, deren verborgenes Leben zu dem Boden passt, auf den er sie gestellt hat. Darin liegt zugleich eine stille Ermutigung, kein Herz ist zu verstrickt, keine Motivlage zu gemischt, als dass das lebendige Wort Gottes sie nicht klären und reinigen könnte. Wer sich von diesem Wort treffen lässt, entdeckt hinter der scharfen Klinge das liebende Anliegen Gottes, unser Inneres so zu ordnen, dass Stand und Zustand zueinander finden und das Leben vor ihm wieder einfach wird. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und es dringt durch bis zur Trennung von Seele und Geist und von Gelenken und Mark, und ist fähig, die Gedanken und Absichten des Herzens zu beurteilen. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Wenn die Chronikbücher die Spannung zwischen treuem Boden und untreuem Herzen freilegen, tun sie dies nicht, um zu verdammen, sondern um zu befreien. Sie erinnern daran, dass Gott uns bereits auf den Boden seines Volkes gestellt hat und dass das lebendige Wort in der Lage ist, unsere inneren Absichten zu ordnen. Darin liegt Hoffnung, auch dort, wo wir in richtigen Formen und Bekenntnissen stehen, aber innerlich müde, verbittert oder selbstbezogen geworden sind, ist der Weg zur Erneuerung offen. Gott ruft nicht zuerst zu äußerer Veränderung, sondern bietet an, unser Herz neu an die Quelle lebendigen Wassers zu binden. Je mehr wir in dieser Haltung vor ihm leben, desto mehr zerfällt die Kluft zwischen dem, was wir äußerlich bekennen, und dem, was wir innerlich sind, und unser Leben gewinnt eine stille Übereinstimmung, die aus seinem eigenen Licht und seiner Treue wächst. Gesetz, gutes Land und das Bild Gottes. Das gute Land und das Gesetz gehören in der Geschichte Israels untrennbar zusammen. Gott führte sein Volk aus der Sklaverei Ägyptens nicht nur in eine neue geografische Heimat, sondern in einen Raum, in dem seine eigene Gegenwart, seine Heiligkeit und seine Ordnung erfahrbar werden sollten. Das gute Land war mehr als fruchtbare Erde, es war der Ort, an dem das Volk unter Gottes Königsherrschaft leben sollte. Deshalb tritt neben die Gabe des Landes die Gabe des Gesetzes. In den 10 Geboten und den weiteren Geboten spiegelt sich Gottes Wesen, die Exklusivität seiner Anbetung, das Verbot des Götzendienstes, die Ehrfurcht vor seinem Namen, der Schutz des Lebens, der Ehe, des Eigentums, der Wahrheit, all dies ist nicht bloß sittliche Regel, sondern Ausdruck dessen, wie Gott ist. Wer dieses Gesetz bewahrt, trägt sein Bild in die Welt. Gott gab seinem auserwählten Volk nicht nur das gute Land und führte es aus Ägypten in dieses Land, sondern er gab ihm auch das Gesetz, damit es unter seiner Regierung stand und im Genuss des guten Landes blieb. Hinzu kommt die zeremonielle Seite des Gesetzes mit Stiftshütte, Opferdienst, Priesterschaft und Festen. In diesen Einrichtungen zeichnet Gott gewissermaßen ein vielschichtiges Bild von Christus, lange bevor er in die Welt kommt. Die Stiftshütte mit ihrer Herrlichkeit und ihrem Blut auf dem Gnadenstuhl, die verschiedenen Schlachtopfer, die Speis- und Friedensopfer, der Dienst des Hohenpriesters am Versöhnungstag, die Feste mit ihren Rhythmen von Passa, Erstlingen und Laubhütten, alles weist über sich hinaus. Der Hebräerbrief fasst diesen Zusammenhang zusammen, wenn es über Christus heißt, darum sagt er bei seinem Kommen in die Welt, Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. In der Fülle der Bilder des Gesetzes wird Christus vorgezeichnet als der, in dem Gott sich endgültig nahen will, als der Hohepriester und das Opfer zugleich. Im Licht des Neuen Testaments wird deutlich, wie eng das Gesetz mit Christus verknüpft ist. Paulus schreibt, denn Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Ende bedeutet hier nicht Abschaffung im Sinne des Wertloswerdens, sondern Ziel, Erfüllung, Vollendung. In ihm wird sichtbar, was das Gesetz von Gott erzählt hat, die Heiligkeit, die Wahrhaftigkeit, die Treue und die Liebe Gottes in menschlicher Gestalt. Johannes 1,14 beschreibt dieses Wunder so, und das Wort wurde Fleisch und stiftshüttete unter uns, voller Gnade und Wirklichkeit. Die Herrlichkeit, die in der Stiftshütte nur angedeutet war, tritt im menschgewordenen Sohn Gottes hervor. Juda stand auf dem von Gott gewählten Boden und hatte das Gesetz inmitten des guten Landes, und doch widersprach sein Verhalten oft genau dem Bild, das Gott durch Gesetz und Land zeichnen wollte. Darin liegt eine ernste Warnung, wenn das Volk Gottes im Widerspruch zu dem lebt, was es von Gott her empfangen hat, kann selbst das gute Land zum Ort des Gerichts werden. Zugleich öffnet sich in dieser Verbindung von Gesetz und Land ein weiter Christushorizont. Der Kolosserbrief sagt über den Sohn, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und spricht von dem Vater, der euch qualifiziert hat zu einem Anteil am zugelosten Anteil der Heiligen im Licht. Hier begegnet uns das gute Land in seiner endgültigen Gestalt, Christus selbst als Raum der Fülle Gottes, in den Glaubende hineingesetzt werden. Was in 1. Mose mit einem Garten begann, setzte sich im verheißenen Land fort und mündet im Neuen Testament in Christus als dem eigentlichen Erbteil. Das Gesetz, das den Lebenswandel Israels im Land ordnen sollte, wird in ihm zur inneren Wirklichkeit, sein Geist schreibt, was Gott gefällt, in die Herzen. So wird aus der Geschichte der Könige von Juda ein Hinweis auf eine tiefere Berufung, im Christus, der das Gesetz erfüllt und das wahre gute Land ist, darf das Volk Gottes heute so leben, dass Gottes Wesen nicht nur gelehrt, sondern verkörpert wird. Darum sagt er bei seinem Kommen in die Welt: Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Denn Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Die Verbindung von Gesetz und gutem Land erinnert daran, dass Gott sein Volk nie nur äußerlich ordnen, sondern innerlich prägen wollte. In Christus ist beides zusammengekommen, er ist das vollkommene Bild des Gesetzes und zugleich der Raum, in dem wir Gottes Fülle genießen dürfen. Diese Sicht entlastet von dem Druck, das Gesetz aus eigener Kraft erfüllen zu müssen, und lädt dazu ein, Christus selbst als Maßstab und Kraftquelle zu entdecken. Wo er als der lebendige Inhalt unseres Glaubens und als das wahre gute Land vor Augen steht, wird der Gehorsam gegenüber Gott nicht zu einer Last, sondern zu einer Entfaltung dessen, was er schon in unser Inneres gelegt hat. So kann mitten in einem unruhigen, zerrissenen Umfeld ein Leben wachsen, das ruhig und klar etwas von Gottes Wesen widerspiegelt, genährt aus der Fülle dessen, der das Gesetz erfüllt und uns zu Erben im Licht gemacht hat. In Christus als dem guten Land leben. Die Geschichte der Könige von Juda hinterlässt eine offene Frage: Gibt es eine Lebensweise, in der Stand und Zustand wirklich übereinstimmen? Israel besaß das Land, das Gesetz, den Tempel und dennoch klaffte oft ein Riss zwischen der von Gott geschenkten Stellung und der gelebten Realität. Das Neue Testament nimmt diesen Faden auf und antwortet nicht mit einer neuen Reihe von Forderungen, sondern mit einer neuen Wirklichkeit: Gott hat die Glaubenden in Christus versetzt. Der Kolosserbrief fasst dies in einer schlichten, aber tiefen Ermahnung zusammen: Darum, wie ihr den Christus, Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Empfangen und wandeln sollen aus derselben Quelle schöpfen, der Christus, in dem wir gerechtfertigt wurden, soll derselbe Christus sein, in dem wir Schritt für Schritt leben. Heute ist Christus das gute Land. Wir sind in Christus hineingebracht, wir sind in ihn hineinversetzt worden. Wir müssen auf dem richtigen Boden stehen und den richtigen Glauben bewahren, so wie Paulus. Wir müssen auch in Christus leben und in ihm wandeln, indem wir uns gottgemäß verhalten, um sein Ausdruck zu sein. In dieser Perspektive wird Christus als das wahre gute Land sichtbar. Was Israel geografisch empfing, wird im neuen Bund zu einer geistlichen Wirklichkeit, ein Raum der Versorgung, der Ruhe, der Fruchtbarkeit, der Gegenwart Gottes. Kolosser 1,12 spricht davon, dass der Vater uns qualifiziert hat zu einem Anteil am zugelosten Anteil der Heiligen im Licht. Nicht wir erobern dieses Land, wir werden als Erben hineingestellt. Und doch bleibt die Frage nach dem Zustand: Wovon leben wir in diesem Land? Jeremia 2,13 beschreibt in scharfen Strichen, wie selbst im Besitz der Quelle lebendigen Wassers die Versuchung besteht, sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Übertragen auf den Christen bedeutet das, man kann in Christus sein und sich doch auf fremde Sicherheiten, eigene Konzepte oder religiöse Leistungen stützen, als wären sie die eigentliche Quelle. Der Apostel Paulus beschreibt sein eigenes Leben vor Gott mit den Worten: Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Auffällig ist, was er betont, nicht seine Erfolge, sondern den bewahrten Glauben. Der gute Kampf des Glaubens besteht nicht zuerst im Erreichen außergewöhnlicher Leistungen, sondern im Festhalten an Christus als der einen Grundlage, in der Ausrichtung auf ihn als die eigentliche Quelle. Wenn Kolosser 2,6 vom Wandeln in Christus spricht, geht es um einen Lebensstil, der Schritt für Schritt von dem lebt, was Gott schon geschenkt hat. Stand und Zustand nähern sich einander an, wo Christus nicht nur Dogma bleibt, sondern zu einer erfahrbaren Person wird, mit der man rechnet, an die man sich hält, in deren Gegenwart man Entscheidungen prüft. Dieser Weg der Übereinstimmung ist kein geradliniger Aufstieg, sondern oft ein langsames, von Gottes Wort begleitetes Reifen. Der Hebräerbrief macht deutlich, dass Wachstum im Leben bis zur Reife mit einer inneren Schulung der Sinne zu tun hat, die feste Speise aber ist für die Gereiften, die durch ständige Übung und Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung von Gut und Böse. Gottes Wort beleuchtet Situationen, legt Beweggründe offen, korrigiert Blickwinkel und hilft, Christus als Maßstab in konkreten Fragen wirken zu lassen. So lernt das Herz, inmitten von Spannungen, Versuchungen und Enttäuschungen an der Quelle zu bleiben. Je öfter das geschieht, desto weniger klafft der Abstand zwischen dem, was wir in Christus sind, und dem, wie wir praktisch leben. Darum, wie ihr den Christus, Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der euch qualifiziert hat zu einem Anteil am zugelosten Anteil der Heiligen im Licht. Aus der Spannung zwischen Stand und Zustand im Leben der Könige von Juda wächst für den Glaubenden von heute eine leise, aber tiefgreifende Hoffnung. Gott hat uns in Christus bereits an den Ort gestellt, an dem seine Gegenwart, seine Gnade und seine Fülle zugänglich sind. Die Einladung, in ihm zu wandeln und den Glauben zu bewahren, ist kein Appell zur Selbstüberforderung, sondern ein Ruf, aus dem zu leben, was er schon gegeben hat. Je mehr wir in dieser Haltung bleiben, desto mehr wird Christus vom Inhalt unseres Bekenntnisses zur prägenden Wirklichkeit unseres Alltags. So kann mitten in der Brüchigkeit des eigenen Weges ein ruhiger Mut wachsen, Gott ist treu, und er ist in der Lage, unser oft wechselvolles Herz immer wieder mit dem festen Boden in Christus in Einklang zu bringen, bis mehr und mehr sichtbar wird, dass wir nicht nur in ihm stehen, sondern auch aus ihm leben. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns nicht nur den richtigen Boden des Glaubens gegeben hast, sondern dich selbst als das wahre gute Land, in dem wir leben dürfen. Du kennst die Spannungen in unserem Herzen, die Mischung unserer Motive und wie leicht wir uns von anderen Quellen als dir verführen lassen. Reinige uns durch dein Wort, ordne unsere inneren Beweggründe und gib uns ein einfaches, ungeteiltes Herz, das zuerst dein Reich sucht. Erneuere in uns den Hunger nach dir als unserer Wohnstätte, unserer Versorgung und unserem inneren Gesetz, damit unser Leben deinem Wesen entspricht und deine Liebe und Heiligkeit widerspiegelt. Stärke alle, die in Müdigkeit oder Entmutigung stehen, durch deinen Geist, und lass sie neu erfahren, wie weit der Raum deines Landes ist und wie treu du bist. In deiner Gnade bewahrst du dein Volk bis ans Ziel, daran wollen wir festhalten und uns bergen. Amen.